Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, kann man sich, darf man sich, soll man sich Gott vorstellen? Ist es uns überhaupt erlaubt, uns ein Bild von ihm zu machen? Ein inneres oder gar ein äußeres? Gilt hier nicht weiterhin das strenge jüdische Bilderverbot? Nun, die gesamte Geschichte der Christenheit und auch die verbindliche Lehre der Kirche geben uns eigentlich eine eindeutige Antwort. Gewiss darf man versuchen, Gott bildlich darzustellen. Zwar wird man dann wohl niemals der Ansicht sein können, man habe ein adäquates, also ein in jeder Hinsicht passendes, hinlängliches Bild geschaffen. Aber seitdem Gott selbst ein Bild von sich gemacht hat, gilt das alttestamentliche Bilderverbot in dieser Weise nicht mehr. Was soll denn das bedeuten? Gott hat ein Bild von sich gemacht. Nun, beim heiligen Apostel Paulus lesen wir, Jesus Christus sei eikon tou theou tou aoratou. Das ist griechisch und heißt ins Deutsche übersetzt, Jesus Christus sei die Ikone, also das Bildnis des unsichtbaren Gottes. Im Johannesevangelium bestätigt Jesus selbst diese Aussage des heiligen Paulus, indem er spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das soll doch wohl bedeuten, dass der für uns unsichtbare, unfassbare Gott in Jesus Christus anschaubar geworden ist, ein menschliches Antlitz angenommen hat. Ja, Jesus ist die Ikone des unsichtbaren Gottes, das Bild, das Gott von sich selbst für uns gemacht hat. Und wie als Bestätigung dafür, dass es dann auch weitere Bilder des Herrn geben darf, hat er uns ja in jenem Grabtuch, das in Turin liegt und das alle Indizien der Echtheit aufweist, dann noch einmal sein eigenes Bild hinterlassen. In der Freiheit der Kinder Gottes haben die Christen sich dann auch die Berechtigung genommen, weitere Bilder des Herrn und Erlösers zu schaffen, und diese nehmen, wie sich kunsthistorisch zeigen lässt, sehr bald schon Maß an dem Grabtuch von Turin, also an dieser ersten von Gott selbst gewirkten Kopie jener Gottesikone, die Jesus selbst ist. Nun denn, liebe Gläubige, dass man den menschgewordenen Sohn Gottes darstellen kann und dass man ihn darstellen darf, daran zweifelt eigentlich niemand ernsthaft. Aber wie steht es denn mit den anderen göttlichen Personen? Wie mit der Dreifaltigkeit selbst? Tatsächlich haben wir in den Theophanien, also den Erscheinungen des Heiligen Geistes, bei der Taufe Jesu und am Pfingsten, wiederum Bilder vor uns, die Gott von dieser dritten Person geschaffen hat, nämlich das Bild der Taube, die sich auf Jesus niederlässt, und das Bild der Feuerzungen, die über den Aposteln zu sehen sind. Bei beiden handelt es sich ganz offensichtlich um sinnbildliche Zeichen, die auf ein tieferes Geheimnis verweisen. Und so bieten sie sich dann auch als Darstellungen des Heiligen Geistes an. Wir erblicken ihn deshalb auch auf vielen Bildern in der Gestalt der Taube, auf den Pfingstdarstellungen natürlich in der Form der Feuerzungen. Aber jeder, der solche Bilder anschaut, erkennt sogleich, dass es sich hier um Symbole handelt, die von der göttlichen Person sehr viel weiter entfernt sind und die Wirklichkeit des Heiligen Geistes weniger wiedergeben als etwa die Bildnisse, die Jesus Christus zeigen. Noch schwieriger wird es dann mit Gott dem Vater und mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit. Zuweilen werden uns Bildnisse des Vaters gezeigt, die ihn etwa als einen uralten Mann mit langem weißen Bart zeigen. Darin kommt symbolisch etwas Richtiges zum Ausdruck, nämlich die Ewigkeit Gottes, die Wahrheit, dass er der Allursprung ist, innergöttlich der Ursprung des Sohnes und gemeinsam mit dem Sohn des Heiligen Geistes, und außergöttlich ist er gemeinsam mit beiden anderen Personen der Ursprung der ganzen Schöpfung, aller Engel des Himmels und aller Wesen auf Erden. Zugleich, liebe Gläubige, kann man aber angesichts dieses alten Mannes dann doch auch seine Schwierigkeiten haben. Denn sind nicht die anderen göttlichen Personen ebenfalls ewig? Und daher, wenn man es so sagen will, keineswegs jünger als der Vater? Und ist nicht auch er selbst immerwährende Jugend? Ewigkeit bedeutet ja nicht eine unendliche Reihe an Jahren, sondern bedeutet den Anbeginn und die Vollendung zugleich. Ein ständiges Sein in der Frische des Ursprungs. Daher hat der heilige Bernward, ein Bischof und Künstler um das Jahr 1000, den Vater im Paradies als Christus dargestellt und nicht als alten Mann. Damit hat er darauf hingewiesen, dass der Vater nicht im zeitlichen Sinne alt ist. Und er hat auch die Wahrheit wiedergegeben, die wir schon eben vernommen haben, dass der Vater aussieht wie Jesus Christus, sein Sohn. Denn nochmals, wer mich schaut, der schaut den Vater. Damit, liebe Gläubige, sind wir dann aber auch bei der Frage angelangt, die uns natürlich heute am Dreifaltigkeitssonntag ganz besonders beschäftigt. Wie steht es mit der göttlichen Dreifaltigkeit? Kann, darf, soll man sich auch von ihr eine Vorstellung, ein Bild machen? Oder bleiben hier nicht alle Begriffe unendlich zurück? Interessanterweise hat auch gegenüber der bildlichen Darstellung der Dreifaltigkeit die Kirche nicht einfach ein schroffes Nein gesprochen. Sie hat zwar einzelne Darstellungsweisen zurückgewiesen, die des Geheimnisses einfach nicht würdig sind. Zum Beispiel eine Person mit drei Köpfen. Oder drei Personen, die alle wie Christus aussehen. Dagegen befand Papst Benedikt XIV. Im Jahre 1745, der Heilige Geist dürfe nicht einfach in menschlicher Gestalt wiedergegeben werden. Aber generell gibt es aus frühen Zeiten her schon Dreifaltigkeitsdarstellungen, wie zum Beispiel jene aus der konstantinischen Ära, die man noch heute in der römischen Lateranbasilika sehen kann. Da weist die Hand des Vaters aus dem Himmel, Jesus Christus ist in menschlicher Gestalt zu erkennen und dabei schwebend die Taube des Heiligen Geistes. Solche Bilder, liebe Gläubige, erheben natürlich keineswegs den Anspruch, das Geheimnis Gottes genau so wiederzugeben, wie es ist. Sie sind nur Hinweisschilder auf eine unendlich viel höhere, für unseren Geist letztlich unfassbare Wirklichkeit. Sie geben uns eine Gedanken- und Vorstellungsstütze, wollen eine Stufe sein, über die wir dann freilich betend hinwegschreiten, hinein in das Schweigen vor dem Mysterium. Von zwei berühmten Darstellungsweisen der Dreifaltigkeit will ich hier noch kurz sprechen. Sie stehen sozusagen für die ostkirchliche und die westkirchliche Sichtweise dieses Geheimnisses. Da ist zunächst das Bild der drei Engelsgestalten, die Abraham im Hain von Mamre besuchten. Diese Bibelstelle ist ja rätselhaft genug und sie hat deshalb den Ikonenmalern eine willkommene, geheimnisvolle Vorlage für die Darstellung eines noch größeren Geheimnisses, ja, des allergrößten Geheimnisses selbst gegeben. Am berühmtesten ist wohl die Ikone des Andrei Rubeljow, eines ostkirchlichen Heiligen und Ikonenmalers, der im Jahr 1430 verstarb. Wer kennt sie nicht? Diese drei so ähnlichen und doch ganz verschiedenen Engelsgestalten, die da in einer unbeschreiblichen Ruhe, die der Ikone gleichsam entströmt, um einen Tisch sitzen. Alle halten sie den Stab der Herrschaft in der linken Hand, während die rechte jeweils eine bedeutungsvolle Geste ausführt. Die Köpfe sind einander still zugewandt und inmitten der Gestalten steht auf einem Tisch ein Kelch, das Symbol der heiligsten Eucharistie. Genau betrachtet sind die drei Engel in einen unsichtbaren Kreis hineingemalt und bilden selber wieder einen Kelch, gleich dem Kelch noch vergrößert, der in ihrer Mitte auf dem Altartisch steht. Liebe Gläubige, diese Darstellung ist so erhaben, von ihr geht eine solche Ruhe aus, und doch ist sie innerlich tief bewegt, nicht statisch, sondern dynamisch. Es ist ein Bild, das man immer wieder und wieder betrachten muss. Mögen dann auch die Deutungen, welcher der Engel für welche der drei göttlichen Personen steht, im Einzelnen umstritten sein. Hier haben wir jedenfalls ein Bildnis, das Gottes Geheimnis gar nicht exakt wiedergeben, nicht enthüllen und erklären will, das vielmehr unseren Blick über die Farben und die Figuren hinauslenkt. Und hinein in den unermesslichen Abgrund, in die lichte Fülle des Geheimnisses des dreieinen Gottes selbst. Ja, glücklich, wer diese Ikone in ihrer Herrlichkeit erkannt hat. Liebe Gläubige, demgegenüber ist die westliche Darstellungsweise der Dreifaltigkeit sozusagen diesseits bezogen. Sie nimmt direkt Bezug auf das Leben Jesu Christi, genauer gesagt auf seinen Opfertod am Kreuz. Ich meine nämlich das Bild des sogenannten Gnadenstuhls. Im Vordergrund ist da der Herr am Kreuz zu sehen. Die Balken des Kreuzes werden vom Vater, einer alten und ehrwürdigen Gestalt, deren Antlitz oft ein tiefes Mitfühlen zu erkennen gibt, gehalten. Das Kreuz ruht in seinem Schoß und oft ist es umhüllt von einem prachtvollen, purpurroten Gewand, das der Vater trägt. Zwischen beiden, zwischen Vater und Sohn, schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Mögen auch nicht alle Darstellungen dieser Art wirklich in jeder Hinsicht gelungen sein, sie zeigen uns doch, wie diese göttliche Dreifaltigkeit nicht bloß eine unendlich erhabene, weltferne Wahrheit ist, sondern wie sie hineinragt in die Welt. Und zumal dort, wo das Opfer Jesu Christi gegenwärtig ist. Und das, liebe Gläubige, wollen wir uns denn auch tief einprägen und in unserem Beten, insbesondere bei unserer Teilnahme am Heiligen Messopfer, bedenken. Der dreifaltige Gott ist da. Hier am Altar ist der Gabentisch, um den die drei gewaltigen Engelsgestalten, die für die drei göttlichen Personen stehen, versammelt sind, in einem überirdischen Frieden, einem erfüllten Schweigen, an das alle unsere Vorstellungen von Friede und Ruhe überhaupt nicht heranragen. Und hier am Altar ist auch das Kreuz, gehalten von dem unendlich liebevollen Vater, von ihm uns hingehalten, während der Heilige Geist dabei schwebt, den Sohn mit dem Vater verbindet und auch uns mit dem Vater und dem Sohn verbindet. Ja, liebe Gläubige, wir sollen uns kein Bildnis von Gott machen in dem Sinne, dass wir uns anmaßen, dieses Geheimnis irgendwie angemessen wiedergeben zu können. Aber wir sollen sehr wohl die heiligen Bilder, die ja gewiss auch unter der einhauchenden Wirkung des Heiligen Geistes entstanden sind, benutzen, um immer tiefer hineinzufinden in das Mysterium aller Mysterien. Und um dann gemeinsam mit der Gottesmutter, mit allen Engeln und Heiligen des himmlischen Hofes, mit der ganzen Kirche, auf Erden, im Fegfeuer und im Himmel ergriffen und hingebungsvoll zu sprechen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic und erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.